Ihr Lieben, ich habe so ein bestimmtes Paar Schuhe. Wenn ich die trage und auch nur in die Nähe von so kleinen Kieselsteinchen komme, zack, habe ich einen Stein im Schuh. Kennt das jemand nicht? Kennt ihr alle nicht, ne? Also okay, dann beschreibe ich mal aus der Theorie für euch und aus der Praxis für mich. Also man kommt nicht wirklich um mit einem Stein im Schuh, ne? Jedenfalls nicht sofort. Aber es ist trotzdem echt lästig. Es ist nervig, es piekst und es schmerzt bei jedem Schritt. Ich mache es dann folgendermaßen. Ich strafe diesen Stein in meinem Schuh mit meiner geballten Missachtung. Ich reduziere also unauffällig die Geschwindigkeit. Ich will niemandem zeigen, dass ich einen Stein im Schuh habe. Unauffällig die Geschwindigkeit reduzieren. Ich versuche auch vorsichtig aufzutreten, dass es nicht ganz so sehr piekst. Und ich bemühe mich, den Fuß bewusst abzurollen und den Stein irgendwie in eine Position zwischen meinen Zehen zu kriegen, damit er dort gut und sicher liegt. Das ist relativ viel Mühe für meist sehr überschaubaren Erfolg. Denn es wird wohl immer so sein, solange der Stein im Schuh ist, wird man ihn merken. Vielleicht gibt es ja Bibeltexte, die für dich ähnlich unangenehm sind wie so ein Stein im Schuh. Ich merke für mich selbst und auch aus vielen Gesprächen, dass wir dann oftmals, wenn wir sowas erleben, so einen Text haben, so eine erstaunliche Kreativität an den Tag legen, irgendwie diesen Pieksen auszuweichen, es irgendwie zu minimieren, den Stein in die richtige Position zu bringen. Fällt dir so ein Text ein, der für dich so ein pieksender, unangenehmer, schwieriger Text ist? Wo du innerlich aufstöhnst, wenn irgendwie der Text wieder vor deinen Augen ist. Oh, ich weiß schon. Fällt dir sowas ein? Ich erinnere mich, oder ich habe dieses Gefühl fast jeden Gottesdienst, wenn wir im Vater unser beten und vergib uns unsere Schuld. Da noch nicht. Das finde ich klasse. Danke Gott, du vergibst mir die Schuld. Das ist so super. Das ist befreiend. Das ist das, wovon wir leben. Aber dummerweise hat Jesus nicht aufgehört, sondern hat gesagt, betet weiter, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Autsch. Das ist nicht so gut. Das beten wir jeden Sonntag. Kannst du dir vorstellen, dass das leicht ist? Fällt dir das leicht? Gehst du darüber hinweg und sagst, oh, ist das als Vater unser, beten wir so? Oder merkst du diesen Stein? Gott, bitte vergib mir, genauso wie auch ich denen vergebe, die an mir schuldig geworden sind. Genauso wie. Uiuiui. Herausfordernd. Anstrengend. Vielleicht kannst du jetzt mal an deinen Kollegen denken, der was ausgeplaudert hast, was du ihm im Vertrauen gesagt hast. Oder an einen Freund, eine Freundin, die dich in einer entscheidenden Situation im Stich gelassen hat. Oder an deinen Chef, der dich permanent übersieht. Oder an deine Eltern, für die Jüngeren, die überhaupt nicht nachvollziehen können, was in dir gerade passiert. Oder an dein Kind, das so ganz andere Wege geht, als wie du es gut findest und wichtig. Oder an Geschwister in der Gemeinde, die dir nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und vielleicht muss man gar nicht bei diesen größeren Dingen ansetzen. Vielleicht reichen schon viel kleinere, alltägliche Dinge. Da hat ja auf der Fahrt zum Gottesdienst doch jemand rotzfrech die Vorfahrt genommen. Und du weißt, morgen triffst du wieder denjenigen, der sonst immer zu spät kommt. Immer klaut er mir Zeit. Oder dich nervt jemand, der schon wieder sagt, hatten wir uns verabredet? Ich habe es vergessen. Oder da gibt es jemanden, der unsensibel und gedankenlos in deine Privatsphäre eindringt. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nämlich genauso, wie Gott uns vergibt. Das beten wir. Spürst du den Stein im Schuh? kennst du vielleicht auch diesen heimlichen Wunsch? Wenn dich jemand verletzt hat, dann möchtest du es ihm am liebsten heimzahlen. Also wir sind ja Christen, ne? Wir machen das ja anders. Wir sagen das nicht, aber in uns. Es gibt so einen Reflex, wenn uns jemand wehtut und Schmerzen zufügt, dann wollen wir das auch wieder tun. Und manches Mal auch noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr treten, noch ein bisschen mehr verbal oder tatsächlich einen Anrempler geben. Damit die Person endlich begreift, dass sie in Zukunft auch bitteschön nicht mehr mit mir so umzuspringen hat. Der Wunsch nach Vergeltung kommt hoch. Und er kommt in Konflikt mit der Vergebung, wie wir beten, was wir eigentlich wollen. Diese Spannung zwischen Vergeltung und Vergebung, die greift Jesus in der Bergpredigt an manchen Stellen auf. Ich lese euch jetzt mal einen Text vor und ich bin mir sicher, ihr werdet ihn wieder spüren, den Stein im Schuh. Matthäus 5, Vers 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet. Und weise und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Söhne des Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das sind unbequeme Worte. Herausfordernd. Vielleicht denken wir an so ein bisschen weltfremd, das, was Jesus hier sagt. Und es regt sich spontaner Widerspruch in uns. So kann man nicht leben. Das ist doch alles nur eine Illusion, was Jesus hier auftischt. Du sollst dem Bösen nicht widersprechen. Sag das mal den Menschen im Sudan, in Nigeria, in Ukraine, im Nahen Osten, überall, wo Krieg ist, wo Menschen unterdrückt werden. Sag das denen mal. Ihr sollt nicht Widerstand leisten. Wenn man alles immer nur erduldet, dann siegt immer einer, der Tyrann. Will Jesus das? Ist das echt seine Lehre? Und wenn ich gar nicht so weit gehe, sondern mein eigenes Leben anschaue, meint Jesus wirklich, ich sollte mich keinesfalls wehren? Also noch die andere Wange hinhalten? Nicht wehren? Meint er, ich soll mich ruhig verletzen lassen, so lange, wie es dem anderen Spaß macht? Ich soll alles erdulden und alles ertragen. Ich darf mich auch übers Ohr hauen lassen und mich ausnutzen lassen, ohne dass ich dagegen Stellung beziehe. Ich soll mich ausnutzen lassen, ohne Grenzen ziehen zu können oder mich zu schützen. Meint Jesus das? Das kann doch nicht wirklich sein Ernst sein. So frei nach dem Motto, gib immer nach, kämpfe nicht, schon gar nicht für die Gerechtigkeit. Es hat keinen Sinn. Halte aus, dulde. Und dann noch, setzt er noch die Krone drauf, liebt eure Feinde. Ja, toll. Ernsthaft jetzt, Feinde lieben? Also wenn ich in meine Familie schaue, da kenne ich schon die einen oder den anderen. Oh, ist das schwer, die zu lieben. Wenn ich die ertrage in meiner Familie, na, dann habe ich schon eine Leistung vollbracht. und dann noch die Feinde lieben? Ich mag ja die Idee Jesu dahinter verstehen, die Theorie kann ich mir zusammenrechnen. Aber wie soll das praktisch gehen? Das sind ganz schön große Steine im Schuh, oder? Ihr Lieben, diese Verse, die wir heute miteinander bedenken, die gehören zu den am meisten missverstandenen der ganzen Bibel. Deshalb fange ich mal ein bisschen an, sie aufzudröseln, weil sie für uns was ganz Wichtiges enthalten. Aber der spontane Widerspruch bügelt oftmals platt, was Jesus wirklich meint. Fangen wir mal ganz einfach an. Für viele ist die Bergpredigt so ein ganz ambivalenter Text. Da gibt es so manche Aussagen Jesu, die eignen sich hervorragend für so ein richtig buntes, schönes Kavol-Poster. Selig sind die reinen Herzen, denn sie werden Gott schauen. Und dann geht das Herz auf, super, kann ich mir übers Bett hängen oder ins Wohnzimmer, tolles Poster. Und dann gibt es in der Bergpredigt eben solche Aussagen wie diesen Text, den wir gelesen haben. Der verstört mich, da wehrt sich's in mir, da sage ich nein. Wie kann man denn beides zusammenbringen? Und weil das so schwierig ist, diese beiden Pole irgendwie zusammenzubringen, bleibt die Bergpredigt für viele Bibelleser vor allem eins, eine Erinnerung an den großen Lehrer Jesus. Aber mit meinem Leben haben diese Worte nicht viel zu tun, weil ich schwanke zwischen, oh, Bewunderung, das hätte ich gern, und nein, so kann es nicht sein. Ihr erinnert euch, wenn ich einen Stein im Schuh habe, dann versuche ich ihn irgendwie so zwischen den Zehen zu positionieren, dass er mich so wenig wie möglich stört. Und das machen wir auch mit der Bergpredigt. Es gibt manche von uns, die lesen diese Bergpredigt so, als sei sie nur für den engsten Jüngerkreis Jesu damals gültig. Naja, wenn ich da reinschaue, Jesus sagt da nichts von seiner Kreuzigung, nichts von seiner Auferstehung. Das Zentrum unseres Glaubens kommt da drin gar nicht vor. Das Ganze ist bei Lichte betrachtet wie ein neues Gesetz. Boah, liebt eure Feinde. Seid vollkommen. Wir hören dann oft, seid perfekt. Ist aber völlig falsch. Und Jesus hat uns doch vom Gesetz befreit, oder? Genau das ist doch das gewesen. Er hat uns doch nur ein Gebot gegeben, dass wir einander lieben, so wie er uns geliebt hat. Da ist es wieder. Also bleibt für viele die Bergpredigt in der Summe eine erbauliche Predigt. Aber nicht für sie, nicht für mich, für die Jünger damals. Für andere hingegen bildet diese Bergpredigt das Idealbild einer gerechten Welt ab. So ein Ausblick auf das kommende Reich, zu schön, um wahr zu sein. Denn, so ihr denken, mit unserer Welt, mit dem, was wir Tag für Tag erleben, was wir in unserem Alltag erleben, was wir in den Nachrichten sehen, hat das nun gar nichts zu tun. Wir leben in einer Welt, in der man Gewalt oftmals nur mit Gegengewalt eindämmen kann. Ob uns das gefällt oder nicht, das ist so. Also ist die Bergpredigt in der Summe eine inspirierende Schau in die Zukunft, aber illusorisch für unsere Gegenwart. Was nun? Was machen wir damit? Ihr Lieben, die Bergpredigt will weder ein Gesetzbuch sein, noch ein Idealbild, sondern vor allem eine Einladung. Und jetzt komme ich zu diesem letzten Vers unseres Abschnitts. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist das Zentrum der Bergpredigt. Darum geht es Jesus. Darum hat er diese vielen Aspekte da ausgebreitet. Darum hat er so viel Zeit investiert, um die Menschen damals und uns heute zu lehren. Ihr sollt vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Und ich habe schon gesagt, hört bitte nicht perfekt. Es ist nicht die Lobrede auf den Perfektionisten in uns. Sondern Jesus sagt damit, der Vater ist vollkommen. Er liebt, er vergibt, ist voller Gnade. Werde doch mehr und mehr wie er. Und dann sagen wir, okay, schöner Gedanke, aber wir können ja Gott nicht sehen. Gott ist unsichtbar. Wie soll ich denn das bewerkstelligen, so zu werden wie er? Jesus sagt, den Vater seht ihr nicht, aber mich seht ihr. Und wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wir sehen ich leiblich, das wissen wir, aber in dem Wort Gottes. Die Bergpredigt ist die Einladung an uns. Lass dich mitnehmen auf einem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Die Wesenszüge des Vaters auszuprägen, damit die Menschen, die uns begegnen, irgendwann feststellen, ja, ganz der Vater, aber nicht der irdische Vater, sondern der im Himmel. Das ist das Ziel, das ist die Richtung, der Jesus geht. Wir würden sagen, Jesus predigt über Jüngerschaft. Wer von euch letztes Wochenende dabei war bei den Glaubenstagen, der weiß, was einen Jünger auszeichnet. Ein Jünger Jesu ist nah bei Jesus, er will werden wie Jesus und er tut das, was Jesus tat. Darum geht es Jesus in der Bergpredigt. Nun können wir zu unserem Text zurückkommen. Ich kann ihn so kurz zusammenfassen, dass Jesus hier sagt, reagiere nicht auf Böses mit Bösem, widerstehe dem Reflex der Vergeltung, zahle anderen es nicht heim, sondern segne vielmehr, tue Gutes. Und Jesus nimmt dann drei Bilder aus dem Alltagsleben der Leute damals. Die sind für uns schwieriger verständlich. Aber in diesen drei Bildern dekliniert er durch, was das heißt. Widerstehe dem Wunsch nach Vergeltung. Das erste Bild ist, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, biete ihm auch die linke dar. Ich möchte es nochmal sagen, das ist kein Text, der für alle Lebenslagen gilt. Jesus sagt hier nicht den Menschen, die missbraucht werden, lass dich weiter missbrauchen. Jesus sagt nicht denjenigen, die in die Ecke gedrängt werden, lass alles mit dir machen, wehre dich nicht. Das sagt Jesus hier nicht. Sondern greift etwas auf, was damals ganz üblich war. Jemandem auf die rechte Wange zu schlagen, ich würde es ja fast mit Timon mal vormachen, aber ich lasse es jetzt. Das kriegt man nur hin, indem man die linke Hand nimmt, zack. Dann treffe ich Timons rechte Wange. Die linke Hand im alten Orient war die unreine Hand. Ich erspare euch jetzt zu erklären, warum. Es gibt schon Geschwister, die es wissen. Oder man macht es mit der rechten Hand und dem Handrücken. Beides sind Gesten extremer Beleidigung damals gewesen. Also wenn du einen Menschen klein machen wolltest, wenn du ihm sagen wolltest, du bist ein Nichts, ich verachte dich, dann hast du es so oder so gemacht. Man hat damals Sklaven und Kinder so geschlagen, um sie zu demütigen. Und Jesus biete ihm die Linke dar. Er sagt damit, klar, du könntest zurückschlagen. Wie du mir, so ich dir, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du könntest auch einen Schritt zurück machen und zurückweichen. Oder du könntest ganz gehen, von der Bildfläche verschwinden, dich dem entziehen. Aber Jesus sagt, ich habe eine andere Idee für dich. Ich weiß, dass du dich zutiefst entehrt und beleidigt fühlst. Aber ich sage dir, das ist eine menschliche Perspektive und die ist ernst zu nehmen und das ist Mist und das ist doof. Aber der Vater im Himmel, der schaut nicht so auf dich. Deine Ehre und dein Schutz liegen bei deinem Vater im Himmel. Und niemand kann dir diese Ehre beim Vater im Himmel nehmen. Niemand. Selbst die Person nicht, die dich jetzt auf deine rechte Wange schlägt. Niemand kann dir das nehmen. Du bist Kind Gottes. Sei dir dessen doch gewiss. Das soll deinen Stand bestimmen. Also sagst, okay, ich stehe hier in dieser Situation nicht als das kleine Würstchen, dem jetzt alles widerfährt, um es zu demütigen, sondern ich stehe hier als ein Kind Gottes. Und dann sagt Jesus, habe ich folgende Idee für dich. Dann halte doch mal die andere Wange hin. Tu mal was völlig Unerwartetes. Denn damit rechnet dein Gegenüber nicht. Dein Gegenüber wollte dich abstrafen. Aber du halt die andere Wange hin und zeige damit, dass du dich nicht demütigen lässt. Das ist der Kern, dass du dich nicht demütigen lässt. Du irritierst damit dein Gegenüber und du nimmst ihm die Macht, dich weiter zu beschämen. Ihr Lieben, es gibt so einen Grundsatz. Wenn uns Böses im Leben widerfährt, Menschen uns entgegentreten, die uns Böses wollen oder Situationen, die so auswirken, Wir gehen sofort in den Widerstand und indem wir zurückschlagen und argumentieren und sonst was, machen wir die Sache nur schlimmer. Es ist die Spirale der Gewalt, geht los. Und Jesus sagt, nein, unterbricht diese Spirale der Gewalt, weil der Vater im Himmel deine Ehre in seinen Händen hält. Darum musst du nicht kämpfen, um deine Ehre musst du nicht kämpfen. Zweites Bild aus dem Alltag. Dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, lass auch deinen Mantel. Dieses antike Pfandrecht, darauf bezieht sich Jesus hier, das hat die Möglichkeit oder die Notwendigkeit manchmal gegeben, dass arme Menschen sogar ihre Kleider verpfänden mussten, weil sie hatten ja nichts weiter. Und damals trug man so eine Tunika, das war eher so ein Untergewand und ein Mantel für die Nacht drüber. Und Jesus sagt hier an der Stelle, wenn jemand nicht nur dein Untergewand will, gib ihm auch den Mantel, gib ihm eigentlich alles. Bei diesem Pfandrecht war es so, dass der Mantel abends den Gepfändeten wieder zurückgegeben werden musste, für die Nacht, damit sie nicht erfrieren. Am Morgen wurde er wieder genommen, aus Schutz für den. Und wenn Jesus hier diesen Schritt weitergeht, dann sagt er damit Folgendes. Er sagt, das ist richtig doof. Die Situation, in der das passiert, das ist entwürdigend an sich. Das ist nicht gut zu heißen. Aber wiederum, dein Leben und deine Ehre sind nicht Dinge, wofür du kämpfen musst, sondern Gott tritt für sie ein. Also, wenn du vor Gericht stehst, dann gib dem Kläger auch deinen Mantel. Ja, dann stehst du nackt vor deinem Kläger. Ja, also damals, das ist eine große Beschämung. Auch für deinen Kläger. Auch für die, die im Saal sitzen, im Gerichtssaal. Weil Nacktheit in Israel ein Tabu ist. Und vielleicht kommt dieser reiche Kläger dann mal zur Erkenntnis, wohin sein Weg führt und seine Gier ihn leitet. Aber du durchbrichst wieder das Erwartbare. Du bist eben kein Opfer mehr, dem etwas passiert, sondern indem du etwas tust, brichst du aus dieser Rolle aus. Du ermöglichst, dass Dinge sich ändern können. Es ist keine Versprechen, dass es mal so wird, aber dass Dinge sich verändern können. Dritte Situation. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Diese römischen Besatzungstruppen, die konnten damals jeden Mann, den sie auf der Straße trafen, einfach ranholen und sagen, so, du trägst jetzt mein Gepäck. Und bis zu einer Meile, 2 Kilometer knapp, musste das passieren. Man kann sich leicht vorstellen, dass auch das echt so ein Grund war, weshalb die Römer verhasst waren. Nicht nur das, aber auch das. Und dass mancher von den Juden dann gedacht hat, du legst mir jetzt eine Last auf, aber einmal kommt der Tag, da werde ich es dir heimzahlen. Und Jesus spricht in diese Situation hinein, geh 2 Meilen mit. Und wieder sagt Jesus, ich sehe das, was passiert, ist ungerecht. Ich will das gar nicht schönreden. Aber auch hier erinnere ich dich daran, dass du ein Kind Gottes bist mit einer Würde, die dir niemand nehmen kann. Und wenn dich jemand erniedrigt, kannst du diese Erniedrigung unterlaufen, indem du sie überbietest. Nicht nur 1 Meile, sondern 2 Meilen. Schau dir doch diesen römischen Soldaten an. Das ist ein armer Kerl. Der Dienst macht ihn hart, spröde. Er ist vielleicht frustriert, dass er genau hier stationiert ist und jetzt in diesem Winkel der Welt, wo du lebst, dienste muss. Schau ihn an und dann sag ihm, du, ich sehe, dein Dienst ist total schwierig. Ich sehe den Frust in deinen Augen, deine Übermüdung. Weißt du was, ich gehe 2 Meilen mit dir mit. Ist schon okay für mich. Das meint Jesus hier. Ihr Lieben, das sind 3 so Alltagssituationen, die nicht mehr unsere Alltagssituation sind. Darum die Frage, was heißt denn das nun für uns? Was heißt es für dich? Wenn du morgen wieder dem Kollegen begegnest, den du am liebsten aus dem Weg gehen würdest. Wenn du wieder diesem Menschen begegnest, der dich belogen hat, tief enttäuscht und verletzt. Wenn du dem begegnest, der dich ausnutzt, wo er nur kann. Und es dir so schwer fällt, die Biege zu kriegen und da rauszukommen. Hast du nicht das Recht, auf diese Leute wütend zu sein? Irgendwie zurückzuschlagen? Oder dich zumindest zurückzuziehen? Sollst du etwa das Böse gut und den Feind Freund nennen? Hauptsache, die Harmonie stimmt irgendwie wieder. Ihr Lieben, nochmal, es dürfte, glaube ich, klar sein, dass es Jesus nicht um oberflächliche Harmonie geht hierbei und auch nicht darum, das Dulden und Erdulden zu einem Lebensprinzip zu machen. Jesus beschönigt nichts, er nennt das Böse böse und den Feind Feind. Aber das, was jedes Mal in diesen drei Alltagssituationen durchschimmert, das kann auch uns eine Hilfe sein, denn Jesus vergewissert die Leute damals und auch uns heute, wer wir sind. Wir sind Kinder des Vaters im Himmel. Wir haben eine Würde als Kinder Gottes. Wir haben einen Schutz unter seinen Flügeln, sagen die Psalmen. Wir haben eine Identität, die sich in ihm gründet. Und Jesus will durch diese Beispiele das deutlich machen. Bitte nimm das in dich auf. Bitte höre es nicht nur tausendmal hier rein und da raus, sondern nimm es in dein Herz. Du hast deine Würde als Tochter, als Sohn Gottes im Herzen des Vaters. Das ist unveräußerlich. Niemand kann dir das nehmen. Sieh dich doch auch so, wie der Vater dich schon lange sieht. Und wenn du das inhalierst, wenn das in dir stark wird, dann macht es dich frei, in solchen schwierigen Situationen auch die leise Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Dann ist es möglich, weil nicht sofort der Reflex zur Vergeltung da ist, sondern weil du weißt, okay, das ist eine doofe Situation, mir widerfährt Böses, aber der Herr ist da und vielleicht hat er jetzt eine Idee, wie ich da rauskomme. Darauf kommt es an, auf diese Stimme des Geistes Gottes zu hören. Dann kann man diesem Reflex der Vergeltung sich entziehen. Dann kann man auch Botschafter des Reiches Gottes in schwierigen Situationen sein. Und das heißt, segnen anstatt zu fluchen. Das heißt, sich zuwenden und nicht abwenden. Das heißt, vielleicht zu streiten, aber darauf zu achten, dass ich den anderen dabei nicht entwürdige. Das kann heißen, dass ich vergebe und bewusst auf die Vergeltung verzichte dabei. Nicht den kleinen Haken noch. Es kann sein, dass ich dem Bösen diesen Angriffspunkt entziehe und diese Spirale damit durchbreche. Nur eines wird es nicht heißen, als Kinder Gottes, als Jünger Jesu haben wir nicht das Recht, nicht zu lieben. Ein Gebot gebe ich euch, dass ihr einander so liebt, wie ich euch geliebt habe. Jesus spricht hier von, wie wir als Jünger leben können. Und das ist die Frage an jeden von uns, auch an mich. Wollen wir das aus der Würde, die er uns gibt, heraus in schwierigen Situationen lernen, im Alltag nicht reflexgesteuert zu agieren, sondern hinzuhören, Herr, was ist jetzt dran? Wie soll meine Reaktion aussehen? Dann bleibt nur noch der Aufruf zur Feindesliebe. Da ist ja wieder der Stein im Schuh, ne? Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der jetzt denkt, okay, bisher bin ich mitgegangen, aber jetzt bin ich raus. Aus der Nummer bin ich raus. Das schaffe ich gar nicht. Da möchte ich dir zwei Dinge sagen. Das erste, richtig, du schaffst es nicht. Keine Chance. Willkommen im Club. Und das zweite, schau doch deshalb nicht nur auf dich, sondern schau auf Jesus. Jesus bittet uns um nichts, was er nicht selber getan hat. Und als er an das Kreuz gegangen ist, hat er interessanterweise all diese Dinge durchlitten, die er in diesen Alltagsbeispielen genannt hat. Als er geschlagen und gefoltert wurde, hat er nicht zurückgeschlagen, hat nicht rumgeschimpft, sondern hat die andere Wange hingehalten. Als er an das Kreuz geschlagen wurde, war er nackt. Aus Scham gibt es keine nackten Kreuzigungsdarstellungen, weil Jesus war nackt, völlig entehrt. Die Soldaten haben ja um sein Gewand, diese Tunika, das losgeworfen. Das heißt, Jesus hat buchstäblich das letzte Hemd gegeben. Und auf dem Weg nach Golgatha, als Jesus unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen wurde, haben die Soldaten irgendjemanden vom Straßenrand genommen und gesagt, hier, trag du das Kreuz. Eine Meile und zweite Meile für Jesus an seiner Seite. Alles das hat Jesus auf sich genommen. Warum? um uns von Sünde zu befreien. Jetzt komme ich zur Feindesliebe. Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Sünde ist kein Versehen. Sünde ist Feindschaft gegen Gott. Das sagt die Bibel. Getrennt sein von Gott, Feindschaft gegen Gott. Und Gott hat nun gesagt, ich verzichte darauf zu vergelten, ich verzichte darauf, Rache zu üben. Ich vergebe. Ich vergebe dir und dir und dir und dir und mir. Vergibt er auch. Ich vergebe. Und Paulus schreibt das, so sind wir nun mit Gott versöhnt durch das Kreuz seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Da hat Gott schon gesagt, ich beende das von meiner Seite aus. Ich vergebe. Ich durchbreche die Spirale von Vergeltung. Ich liebe die, die noch meine Feinde sind. Das ist Jesus. Er kann nicht anders. Er liebt sogar seine Feinde. Jesus bittet uns um nichts, was er nicht selber getan hat. Ihr Lieben, trotzdem bleibt der Stein im Schuh. Und ich wünsche euch in der kommenden Woche, dass ihr den Stein immer mal merkt. Vielleicht ist es dann so, dass ihr nicht sagt, oh, ich muss den so positionieren, dass ich noch weiter humpeln kann und ihn nicht merke, sondern vielleicht ist dieses Pieksen auch ein Reden des Heiligen Geistes zu euch. Werdet vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es ist ein Weg, den wir in unserem Leben gehen. Ein Wunsch, eine Sehnsucht, die Jesus hat. Weil er unsichtbar ist, will er sichtbar werden durch dich und mich. Also, lass dich nicht irritieren, wenn der Stein im Schuh drückt. Sag danke, Jesus. Danke, dass du mir nicht nur sagst, wie sehr du mich liebst, sondern dass du mir eine Perspektive in die Zukunft gibst, wie du mich verändern willst. Dass du mich nicht nur irgendwie in dein Reich hineinholst, sondern dass du mir zutraust, dein Schüler, dein Jünger zu sein. Danke, Jesus, dafür. Danke ihm für den Stein im Schuh. Und lass etwas von seinem Wesen aufblitzen. Morgen und übermorgen und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und nächste Woche, weil er da ist. Amen.